Toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Advantage, Folge 50.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Advantage-Podcasts zu einem kleinen Jubiläum. Es ist Folge 50 mittlerweile, nach mehr als einem Jahr. Wir nehmen ja mittlerweile wöchentlich Folgen auf und wir sind mitten in der heißen Phase der zweiten Woche von Wimbledon. Deswegen freue ich mich ganz besonders, auch einen Mann vor Ort hier in der Leitung zu haben, der aber noch den letzten Tag, das haben glaube ich mittlerweile viele Fans interessiert, nicht bekommen, im Hotelzimmer sein muss. Hallo Moritz Lang.
Mensch, 50. Ausgabe und ich darf dabei sein. Freut mich natürlich riesig. Danke dir. Und ja, in der Tat, ich bin noch einen Tag in der Quarantäne gefesselt. Ich war ein sogenannter Close Contact. Das muss am Flug passiert sein. Also da war einer am Flieger oder eine, die positiv getestet wurde im Nachhinein. Und deswegen musste ich auch noch mal 6 Tage in Quarantäne. Aber morgen zum Viertelfinaltag der Herren darf ich wieder raus.
Sehr gut. Ihr kennt natürlich Moritz Lang alle ein Gesicht oder zumindest auch eines der Tennisgesichter und allgemein bei Sky Sport News HD schon seit Jahren im Einsatz und bekannt. Nur nochmal, dass es auch gesagt worden ist. Wir wollen heute einen Fragen-Podcast machen. Wir haben in den sozialen Medien, beziehungsweise ich habe in den sozialen Medien aufgerufen zu Fragen an Moritz und oder mich über Wimbledon, über sportliche Belange von Wimbledon, allgemein Wimbledon-Fragen oder zu unserer Arbeit. Und ihr habt sowohl als Patreons mittlerweile, eben gerade ist noch der 50. wieder dazugekommen. Momentan gibt es 50 aktive Patreons, die diesen Podcast mit einem monatlichen Beitrag unterstützen und dafür alle Folgen zuerst und in ganzer Länge erhalten. Vielen Dank dafür. Fragen von Patreons reingekommen, aber auch von Supportern und Followern auf Instagram und Twitter. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Moritz, ich habe es mal ein bisschen dreigeteilt in sportliche Fragen, Fragen allgemein zu Wimbledon und Fragen über unsere Arbeit. Und wir fangen gerade auch aus aktuellen Anlass natürlich mit den sportlichen Belangen an. Wir kommen, das kann ich verraten, gerade beide aus der virtuellen Pressekonferenz mit Angelique Kerber, die zum 4. Mal im Halbfinale von Wimbledon steht. Und dazu kamen natürlich auch noch Fragen rein schon vor dem Halbfinale, die wir jetzt noch ein bisschen spezialisieren können. Petra Hertz, die auch Patreon ist, vielen Dank für deinen Support. Das werde ich wahrscheinlich noch öfter sagen in dieser Stunde. Möchte von dir wissen, Moritz, wer ist denn deine Favoritin bei den Damen und packt das Angie nochmal?
ja, bei den Frauen ist es so schwierig. Das haben wir in den vergangenen Grand Slams erlebt. Und deswegen war es vor dem Turnier noch schwieriger, jemanden rauszupicken. Ich finde, es ist selbst bei den Vieren, die jetzt noch drin sind, gleich schwer. Also von den Vieren, finde ich, können es alle gewinnen. Ja, musste gerade noch mal so die andere Hälfte durchgehen. Stimmt, Sabalenka spielt da ja gegen Pliskova und auch die zwei können das Ding ziehen. Wie die Chancen von Angelique Kerber sind, ich glaube daran, dass sie ins Finale einzieht. Ich glaube, dass sie Ash Barty schlagen wird, auch wenn die Australierin, die Nummer 1 der Welt, ein tolles Halbfinale gespielt hat. Die hat gar nichts anbrennen lassen. Nichtsdestotrotz, wir erleben Angelique Kerber so selbstbewusst und ich finde, immer darauf kommt es. Vor allem auch bei ihr an. Wenn sie einmal ins Rollen gekommen ist, so wie wir es im Moment von ihr sehen, ist sie nur schwer zu stoppen. Von daher traue ich ihr den ganz großen Titel hier zu. Aber nochmal, ich wäre auch nicht überrascht, wenn es eine der drei anderen macht.
Ja, definitiv. Man könnte zu jeder einzelnen Spielerin eine eigene Storyline erklären, warum ausgerechnet sie das gewinnen könnte. Ich fand die Frage gerade auch im englischen Teil der PK ganz interessant von Ben Rottenberg, der jetzt French Open Halbfinale mit Wimbledon verglichen hat. Bei den French Open waren es ja 4 Debütantinnen. Jetzt beim Wimbledon-Turnier sind es 3 ehemalige Nummer 1 plus Sabalenka, die hier an 2 gesetzt sind. Also viel erfahrenere Spielerinnen. Da würde es bei jeder einzelnen Spielerin ganz leicht fallen, 5 Minuten darüber zu philosophieren, warum gerade sie gewinnen würde. Aber ich halte es auch möglich bei Angelique Kerber, aber es muss jetzt noch mal 2-mal noch eine bessere Leistung kommen. Das ist auch tough. Ich meine, sie spielt seit 3 Wochen durch. Ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. Auch wenn sie immer noch, was ja auch beeindruckend ist, mit 33 eine der fittesten Spielerinnen der Tour ist. Das ist, glaube ich, auch noch ein Faktor, glaube ich zumindest.
Ja, stimmt. Ist ein Faktor, wobei bei Angelique Kerber, egal wie viel sie gespielt hat, vor allem auf Rasen, ihr traue ich dann immer noch den nächsten Schritt zu. Sie ist fit, wir erleben sie auf dem Court, wir können gucken, wie geschmeidig sie sich bewegt, welchen Bällen sie hinterhergeht. Und das Beeindruckendste ist ja tatsächlich, wie sie runtergeht, so weit runter, über die Grasnarbe und da die Schläge nimmt und die genauso flach dann wieder zurückspielt, was es für die Gegnerin so schwer macht. Und von daher glaube ich, körperlich passt alles, das ist absolut in Ordnung. Und über die mentale Seite, über das Selbstbewusstsein habe ich vorher gesprochen. Von daher traue ich es ihr zu. Übrigens, tatsächlich, du hast das Alter angesprochen. Es wird auch immer wieder erwähnt, dass sie schon im Viertelfinale die Einzige war über 30. Korrigiere mich, wenn ich was falsch sage, aber so ist
Nee,
es.
ist korrekt.
Wobei, ganz ehrlich, das verzerrt so ein bisschen das Bild, weil wenn wir uns die anderen Spielerinnen nehmen, ja, die mögen unter 30 sein, aber ich finde ja auch erfahrene Spielerinnen, die schon ewig auf der Tour sind. Pliskova, genauso wie Barty, die ist ja auch nicht erst seit vorgestern dabei. Also das ist jetzt nicht das typische Jung gegen Alt, was wir erleben, auch wenn sie durch das Alter die erfahrenste ist.
Ja, gut zusammengefasst. Petra hat noch eine zweite sportliche Frage, diesmal zu den Männern gestellt. Wer kann Djokovic stoppen?
Niemand. Novak Djokovic wird das Turnier hier gewinnen. Ich sehe niemanden, der ihn hier aufhalten kann. Keiner wünscht ihm, dass er selber ausrutscht. Das wäre für mich die einzige Möglichkeit, dass er Wimbledon 2021 nicht gewinnt. Also tatsächlich so deutlich habe ich das vor dem Turnier schon gesagt und so deutlich sehe ich es nach wie vor. Ich sehe keinen, der irgendwie die Mittel hat, wie es funktionieren soll. Also jetzt erstmal Viertelfinale, dann Halbfinale. Also wenn ich durchdenke bis Finale, sehe ich niemanden. Hast du eine Idee?
Nee, das können wir eigentlich relativ kurz halten. Da kommt ja auch ab und zu vor, Moritz, dass wir einer Meinung sind. Ist nicht so, dass wir dauernd immer Nord- und Südpol sind. Da bin ich ganz bei dir. Ich sehe es auch undeutlich. Also ich mag Berrettini auf Rasen sehr. Man merkt ihm auch das Selbstvertrauen an, auch mit den Vorleistungen auf Rasen. Aber ich sehe es undeutlich. Ich hatte ja auch in einem Text für Zeit Online schon bei den French Open geschrieben, kurz vor dem Beginn, über Roger Federer, dass auch ein Viertelfinaleinzug von Roger Federer mit fast 40 in Wimbledon, wenn er die Form aufbaut über French Open, so war die Storyline, dass das als Erfolg gewertet werden kann. Und ich lese jetzt auch immer mal in den sozialen Medien, dass er jetzt so der Contender Nummer 1 ist von Novak Djokovic, Best of 5 mit langsamem Rasen und in den Duellen. Ich sehe das eindeutig. Novak Djokovic wird gewinnen.
Ja, genau. Und übrigens Roger Federer, das sehe ich auch so. Ich traue ihm jetzt das Halbfinale zu, weil ich glaube, dass Hubert Hurkacz ja vielleicht auch so ein bisschen Starstruck sein wird, wenn er da rausgeht. Center Court, Roger Federer, das ist einfach nur mal was anderes. Ich habe ihn heute in der Pressekonferenz den Polen übrigens darauf angesprochen, ob er sich da irgendwie darauf vorbereitet und habe den Vergleich gezogen zu Berrettini. 2019 war es, als der Achtelfinale zum ersten Mal Wimbledon gespielt hat, auf Center Court gegen Roger und dann hat er gar nichts mehr zustande gebracht und hat tatsächlich gesagt, es war die Nervosität. Hurkacz ist da ein bisschen cooler mit, glaube ich, und hat das auch gesagt, dass es für ihn eher so ein Genuss ist. Das wird er versuchen und es darüber zu ziehen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, Roger hat da nochmal eine Riesenchance, ins Halbfinale einzuziehen, weil da kann Hurkacz dann doch überwältigt sein.
Zustimmung. Können wir das Thema auch schließen? Im Endeffekt werden wir es die nächsten Tage, und das ist ja das Schöne, wir gehen jetzt in die Crunch-Time, erleben, was dann in Realität passieren wird. Schließen wir den deutschen Bogen mit Alexander Zverev. Nicolas Möhr nenne ich jetzt mal stellvertretend für Fragen zum Thema Zverev, der konkret gefragt hat, was haltet ihr von Zverevs mentalen, er hat es genannt, Schwierigkeiten slash Schwankungen? Meinte damit wahrscheinlich in erster Linie den Aufschlag. Bevor wir antworten, ich habe noch ein paar Zitate aus der gestrigen PK. Im englischen Teil hat er gesagt, es tut, um ehrlich zu sein, nicht so weh, weil ich nicht mal ansatzweise das gespielt habe, was ich bei Grand Slams spielen muss. Und im deutschen Teil wurde er auch zu den Aufschlagproblemen von dem Kollegen der DPA, glaube ich, gefragt, woran es liegen würde. Und dann hat er auch gesagt, ja, den Grund würde ich gerne selber wissen. Er weiß es momentan nicht. Er hat auf jeden Fall verloren wegen dem Aufschlag und das würde Felix Auger-Aliassime in der PK wohl auch selber so zugeben.
Ich war dann gar nicht mehr in der PK von Auger-Aliassime. Ich glaube aber auch, dass er das bestätigen kann, weil 20 Doppelfehler, damit gewinnt man natürlich kein Match und trotzdem war es ja relativ ausgeglichen. Wenn wir da nur ein paar Doppelfehler rausrechnen, dann glaube ich auch, dass Zverev das hätte ziehen können. Also da gehe ich mit der deutschen Nummer 1 einher. Was ich zu seinen mentalen Problemen denke, boah, ganz ehrlich, ich bin noch ratloser, als es Alexander Zverev selber ist. Ich mache mal so eine gedankliche Timeline auf und merke, in der Vergangenheit hat er diese Riesenprobleme gehabt mit den Doppelfehlern. Zum letzten Mal in der Größenordnung haben wir es bei den BMW Open erlebt. Danach hat er sich wahnsinnig stabilisiert, hat auch eine wirklich gute Form gezeigt auf Sandplatz. Ja, Doppelfehler waren vorhanden, das wird seine Karriere bis zum Ende begleiten, aber eben nicht in dieser Fülle. Und dadurch hat er auch nicht Matches verloren, so wie wir das jetzt gesehen haben. Wir gehen in die Timeline noch einen Schritt weiter, und zwar vor das Wimbledon-Turnier, als ich ein Interview mit ihm gemacht habe. Da hat er eine Pressekonferenz gegeben, eine Auftaktpressekonferenz, sehr interessant, wie er gesprochen hat. Und da hat er gesagt, er hat seine Probleme gelöst. Das konnte er nur selber machen. Daraufhin habe ich ihn nochmal angesprochen im Interview, und da hat er bestätigt, ja, es gab Probleme, über die er jetzt nicht einzeln sprechen will, aber die konnte er mit sich selbst ausmachen. Und das war für ihn ein wichtiger Schritt, auch für seine Aufschlagschwäche. Das hat er mit reingenommen. Und dann dachte ich schon, ich habe einen selbstbewussten Zverev erlebt, der zu sich gefunden hat, und ich dachte, wir werden ihn hier weit im Turnier sehen. Und ich habe ehrlich gesagt nicht mit diesen Doppelfehlern gerechnet. Dass sie dann so urplötzlich wieder aufgetreten sind, macht mich ratlos, aber vor allem, wie du es gesagt hast aus der Pressekonferenz, Jannik, ihn auch. Und das ist das größte Problem. Er weiß ja gar nicht mehr, wo er noch ansetzen soll. Seiner Aussage nach, vor dem Turnier hat er ja zu sich gefunden, aber das konnte er jetzt auf dem Platz nicht bestätigen. Ich glaube, er wird sich wieder nach dem zweiten Aufschlag auf die Suche machen müssen und vielleicht erneut nach seinem eigenen Ich.
Ja, ich fand es gut, dass du die Aussage vor dem Turnier erwähnt hast. Er hat ja, glaube ich, gesagt, dann auch in der allgemeinen Konferenz, ich bin in mich gegangen und habe mich mit Dingen beschäftigt, die bei mir noch nicht so gut sind. Er ist, wie du es gesagt hast, nicht genau drauf angegangen, aber das klang eher nach mentaler Arbeit, nach psychologischer Arbeit, vielleicht mit sich selbst, vielleicht mit einem Experten. Das würde in den Bereich der Spekulation fallen. Das steht mir nicht zu. Aber meine Herangehensweise zu den Problemen, die er im Übrigen schon seit ungefähr Frühjahr 2019 bestehen, als damals diese Sache mit Apai losging in Miami. Danach gingen auch die Aufschlagprobleme los. Und da waren natürlich längst nicht nur Probleme mit Apai, wie wir heute jetzt wissen, mit der Erfahrung von 2 Jahren. Aber ich habe immer gesagt, das sind mentale Probleme mit dem Aufschlag und eigentlich keine technischen Probleme. Natürlich führen die mentalen Probleme zu technischen Ungenauigkeiten, die bei so einer komplizierten Aufschlagbewegung dann zu Fehlern führen. Aber ich fürchte, wir sprechen auch nicht zum ersten Mal darüber, ja. Ich bin da auch ein bisschen gerade überfragt. Und was ich mir wünschen würde, dass wir bei zukünftigen Podcasts, Interviews, Texten, TV-Sachen darüber nicht mehr so oft sprechen müssen.
Das wird aber so bleiben. Also ich bin mir da sicher, dass dieses Problem ihn seine Karriere verfolgen wird. Das Ausmaß ist die ganz große Frage. Und wenn er das ja, geregelt bekommt. Das haben wir ja gesehen, auch im Taylor-Fritz-Match hat er 9 Doppelfehler übrigens gehabt und Taylor Fritz übrigens 8 an der Zahl. Das ist auch in Ordnung, sofern halt der Rest der Leistung besser ist und überwiegt und deutlich überwiegt. Aber ab einer Anzahl, wie wir es dann eben im Match gesehen haben gegen Félix Auger-Aliassime, spätestens ab so einer Anzahl an Doppelfehlern wird es zu gefährlich und da ist kein Spiel mehr zu gewinnen. Und das muss er geregelt bekommen. Ich kann es aber nicht wissen, oder kannst nicht erklären, wir. Ich habe heute mich lange ausgetauscht mit unserem Kommentator, mit Paul Häuser. Der beschäftigt sich auch schon länger mit dem Thema Jitz. Es gibt Profi-Psychologen, die Sportler betreuen und die das Ganze besprechen. Und das ist wirklich auch tiefergehend, als ich glaube, wir das hier beleuchten können. Weil es ist nun mal ein Zusammenspiel zwischen muskulären Abläufen, technischen Abläufen und aber der mentalen Seite. Und es ist eben nicht nur ein Rädchen, das man drehen muss oder kann, sondern viel mehrere. Und wo man da anzusetzen hat, ich kann es leider nicht sagen. Und wenn ich es sagen könnte, würde er mir wahrscheinlich einen Haufen Geld für zahlen. Aber das muss er, befürchte ich, selber rausfinden, wie er schon gesagt hat.
Abschließend dazu, ich habe gestern geschrieben mit Florian Regelmann von Spox.com, meinem ehemaligen Chef aus München von der Sportseite. Und der hat mir auch geschrieben, das Absurde, also ich habe dann auch zugestimmt, ist ja, dass er selbst, wenn er diesen krassen Probleme hat, ja, wir sprechen hier von 20 Doppelfehlern und da geht ja auch das Selbstvertrauen flöten, den anderen Schlägen. Alle außerhalb der Top 20 an einem durchschnittlichen Tag, trotz der Probleme, kann er ja schlagen mit dem restlichen Spiel, trotz dieser Probleme. Es geht zwar dauernd achterbahnmäßig hoch und runter, aber das spricht ja dann auch schon für die Qualität von ihm, ne? Also Jeder andere Spieler mit diesem Ausschlag Problem würde wahrscheinlich nicht, oder sehr viele Spieler würden nicht mal gegen die Nummer 370 wahrscheinlich dann gewinnen. Ja, aber wir werden es heute nicht lösen können. Vielleicht hat euch das, liebe Hörerinnen und Hörer, schon ein bisschen geholfen in der Umgangsweise damit. Wir sind auch momentan überfragt. Eine ganz andere Frage kam von der Instagram-Userin, ist es, glaube ich, Sparkle Up. Woran lag der K.O. von Emma Raducanu gestern? Die Frage kam, bevor die offiziellen Statements kamen. Wir wissen ja mittlerweile, dass es Atemnot oder Schwierigkeiten mit dem Atmen war gestern Abend von der 18-jährigen Britin, die ihre Heimat so begeistert hat. Was mich so ein bisschen erschrocken hat, Moritz, war wieder von so typischen Twitterern mit großer Reichweite, die, glaube ich, bewusst da irgendwelche Punkte drücken wollten und sagen, hey, man müsste da mental stärker sein. Was ist Schwachsinn ist bei so einer 18-Jährigen, ne? Weiß nicht, ob du es gestern gesehen hast, das Spiel auch gesehen hast, ein bisschen was dazu gelesen hast. Ich habe den Vorfall nämlich live nicht gesehen.
Ich habe ihn gesehen, habe gesehen, wie das Match beendet wurde. Sie konnte es ja leider nicht selber miterleben auf Court Nummer 1. Ich glaube, das wäre auch nochmal auf eine Art gut gewesen, weil sie hätte die Unterstützung des Publikums mitbekommen. Und die stehen nach wie vor in Wimbledon, aber ich glaube in ganz England hinter ihr. Es ist wirklich eine schwierige Situation, die wir erleben. Und es ist auch ein dünnes Eis, auf dem sich alle Kommentatoren, Moderatoren bewegen. Einmal, weil sie live natürlich senden und sofort zu hören sind. Und zum Zweiten, was dann, wie du es gesagt hast, in den sozialen Netzwerken besprochen wird. Es ist ein Riesenthema. Also seit heute wissen wir, sie hat sich auch gemeldet, dass ihrer Meinung nach vieles zusammengekommen ist. Sportliche, sie hat Probleme bekommen zu atmen und sie wurde dann doch, ich transkribiere jetzt hier, oder formuliere es mal mit meinen Worten, so ein bisschen erdrückt von dem, was da zusammengekommen ist. Viele Leute, großer Druck, dann die Ansetzung, sie musste lange warten auf ihr Match etc. pp. John McEnroe hat danach kommentiert, eben das, was er erlebt hat, eine Spielerin, die überwältigt war und dass es zu viel für sie war und dass sie vielleicht erdrückt wurde. Und das wiederum wurde auf den sozialen Medien dann so aufgegriffen, sozialen Netzwerken, und er wurde für seine Aussage kritisiert, wobei er das meiner Meinung nach eher ruhig formuliert hat. Und ich konnte es total nachvollziehen, wie er es gemacht hat. Nur daraus ist dann eine Riesendiskussion entstanden und einige, ich nenne es mal eher alte weiße Männer, meinten dann auch darüber urteilen zu müssen, dass die keine Profisportlerin sein müsse oder könne, wenn sie mit dem Druck nicht umgehen kann. Und das natürlich, das ist zu verurteilen, das ist totaler Schwachsinn, weil die ist, wie du es beschrieben hast, 18 Jahre jung, das ist das erste Mal für sie so ein Turnier. Die hat davor noch nie wirklich vor Publikum gespielt und auf einmal ist sie in einem vollbesetzten Court Nummer 1. Also, oh, da geht mir das Messer in der Tasche auf, wenn ich dann solche also wirklich seltsamen Statements lese, dass das ein Sportlerin zu ertragen hätte. Meinetwegen, irgendwann mal, irgendein Karriereschritt, aber doch bitte nicht beim ersten. Und dass man davon überwältigt sein kann, mehr als nachvollziehbar. Und da verstehe ich manchmal nicht, warum die Leute nicht mitfühlen können.
Ja, genau diese Tweets meinte ich auch. Das triggert mich auch immer ein bisschen, weil ich habe es auch auf Englisch heute nochmal getwittert. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir allgemein in der Gesellschaft, aber auch speziell in unserem Berufszweig mehr auf Leute hören, die sich auch ständig selbst hinterfragen und vielleicht also unabhängig vom Alter, ne? Ältere Semester, die vielleicht offiziell als alte weiße Männer gelten, die aber trotzdem sich hinterfragen und Ansichten, die sie vielleicht in den 80ern oder 90ern hatten, weiterentwickelt haben. Für ein modernes Menschenbild, mit den Menschen, mit denen man diskutieren kann, auf einem hohen Niveau, dass man auf diese Leute hört. Ne? Wenn du Kommentator bist, schon seit 30, 40 Jahren, weil du einfach so ein Fachwissen hast von Tennis, dass du dann aber deine menschlichen Ansichten aus den 80ern, 90ern vielleicht trotzdem weiterentwickelt hast. Solche Menschen gefallen mir als junger Mann, ich kriege ja dann auch Kritik nach dem Motto, wenn ich vielleicht mal zu dick auftrage, nach dem Motto, du hast ja noch gar nicht so viel Lebenserfahrung, da prallen halt Welten aufeinander, ne? Fernab von dem Tenniswissen, mit Ansichten vom Leben. Ne? Da haben wir noch einen langen Weg zu gehen. Ich hoffe, dass mehr Leute in Zukunft zugehört wird, die da modernere Ansichten haben. Gut, sportliche. Möchtest du dazu noch was sagen? Oder?
Nein. Perfekt zusammengefasst auch.
Super. Ich hatte es gerade akustisch nicht verstanden, ob da noch was kommt. Letzte sportliche Frage. Ja, die hat sich schon erledigt, sehe ich gerade. Gedanken zum Halbfinale von Barty. Genau, die hat glatt gewonnen. Ich habe ein bisschen was gesehen heute. Die kennen sich natürlich auch als Landsfrauen in Australien. Das war eine sehr klare Angelegenheit. Das können wir auch überspringen, angesichts der Tatsache, dass noch relativ viele Fragen offen sind. Zweiter Sektor, Moritz, sind Fragen allgemein zu Wimbledon. Sind ein paar dabei, die sicher nicht überraschen werden. Ich fange mal an mit dem Patreon Nicolas Krom. Vielen Dank, unterstützt mich auch schon seit mehreren Monaten. Er möchte wissen an uns beide, viele Spielerinnen und Spieler sind weggerutscht, vor allem in der ersten Woche und vor allem auf Center Court nach seinem Empfinden. Findet ihr das zu gefährlich? Was kann man dagegen tun? Und ist Rasentennis noch zeitgemäß in Angesicht der Sache, dass es immer mehr zu Grundlinientennis wird, aufgrund dessen, dass der Rasen langsamer ist?
Uiuiui, das sind viele Fragen auf einmal. Ich hoffe, ich nehme jetzt alle gleich auf. Also, was man dagegen tun kann, im Grunde genommen gar nichts. Ich habe vor dem Turnier mit Neil Stubley gesprochen. Er ist hier der gute Chef Greenkeeper und er hat sogar gesagt, dass er höchst zufrieden ist mit dem Rasen. Denn vor diesem Jahr war es, also vor den Championships, war es nicht zu heiß und schön feucht. Das heißt, der Rasen war perfekt im Saft. Ja, eigentlich das, was sich der Greenkeeper wünscht. Aber daraus resultiert dann nun mal, dass der Rasen auch glitschig und rutschig bleibt und ist. Wir haben es bei vielen Profis gesehen, sogar bei den Erfahrenen. Und das hat mich am meisten überrascht. Eine Serena Williams, die ausgerutscht ist und ja aufgeben musste, leider. Das habe ich bei ihr nicht erwartet, weil sie schon so viel erlebt hat und so viele Jahre hier im Südwesten Londons. Und immer wieder ist er mal trockener, mal feuchter, mal rutschig, mal bleibt man besser stehen. Und damit hatte sie große Probleme, genauso wie auch Djokovic, auch Murray zum Beispiel zählen zu den Erfahrenen. Aber sowas wird es auf dem einzig lebenden Untergrund auf der Tennistour immer geben. Und das ist nicht wegzumachen. Und das gehört ein bisschen dazu. Ich sage, nein, es ist nicht zu gefährlich. Es ist Teil des Sports und sie tun alles dafür, die Sportler hier zu schützen. Sobald Regentropfen kommen, wird unterbrochen und da reichen schon einige wenige Regentropfen, weil es eben noch rutschiger wird. Aber man kann es nun mal nicht ganz ausschließen, weil es ein lebendiger Untergrund ist. Und ob der zeitgemäß ist, lieber Nikolas, da fragst du natürlich mich als großen Rasenfan völlig die falsche Frage oder implizierst Falsches. Ich finde absolut, Rasen gehört auf die Tour. Denn früher hat man viel mehr, fast ausschließlich Rasen gespielt. Und das macht es so besonders. Das ist noch mal ein bisschen was anderes als die anderen Turniere. Ja, er ist langsam geworden. Das ist schade. Das ist teilweise zu beklagen, weil der Unterschied nicht mehr da ist, gegeben ist zu den anderen Courts, die wir erleben. Und nichtsdestotrotz bleibt es eben trotzdem noch ein Unterschied, eben weil man sich anders bewegen muss. Guckt euch Angelique Kerber an, bestes Beispiel. Sie feiert hier ihre größten Erfolge. Warum? Weil sie so weit unten bleibt. Und das hilft ihr auf anderen Belägen im Zweifel gar nicht so sehr, aber hier eben schon. Bewegt sich geschmeidiger als alle anderen und ihre flachen Schläge sind hier gefährlicher als auf anderen Belegen. Also ist es doch noch ein Unterschied, auch wenn sie zum Beispiel ja nur von hinten spielt, aber es ist ein Unterschied zu Hardcourts, selbst den schnellen Hardcourts und natürlich erst recht zum Sand.
Zum ersten Teil möchte ich, wenn du mit dem Experten gesprochen hast, ich hatte die Möglichkeit nicht, ich bin auch, was Untergrund angeht, kein Experte, da halte ich mich mal zurück. Was ich noch ergänzen möchte, ist der Faktor Grundlinientennis auf Rasen. Generell wünscht man sich ja im Leben oft das, was man in dem Moment nicht hat. Und früher, und wir sprechen jetzt mal vor 20 Jahren oder nehmen mal das Jahr 2001, als Cut, das hat Roger Federer auch nochmal in einer seiner Pressekonferenzen erwähnt. Er ist froh, dass er Pete Sampras noch spielen konnte auf Rasen zu einer Zeit, als es noch wirklich schnell war, wo Bälle auch versprungen sind, wo man fast gezwungen war, Surf and Volley zu spielen. Und das wurde ja damals immer mehr kritisiert, von wegen, es ist unpredictable und es müsste langsamer werden, woraufhin es langsamer geworden ist, weil der Rasen von den Veranstaltern langsamer geworden ist. Jetzt, 20 Jahre später, mehren sich wieder die Stimmen von Fans, Experten, Spielerinnen und Spielern, dass es zu langsam ist. Also man wünscht sich immer das, was man nicht haben kann. Ich muss ehrlich sagen, mittlerweile bin ich auch so weit zu sagen, ich würde mir wünschen, dass sie es wieder viel schneller machen, dass man einen Kontrast hinbekommt zu dem Grundlinientennis, den wir die restlichen 11 Monate sehen, auf Hardcourt und auf Sandplatz. Das Spiel wird immer physischer, die physisch starken Spieler setzen sich bei gleich starken Spielern immer mehr durch. Und auf Rasen könnte man nochmal eine andere Komponente, andere Spieler wie früher Alex Popp etc. wieder mehr dazu holen. Das würde ich mir wünschen. Und dann ist es auch wieder noch mehr zeitgemäß. Das ist so meine Gedanken dazu. Was mir noch einfällt, ist ja auch der Monolog vor der Kamera von Nick Kyrgios, wo er den Leuten erklärt hat, dass das hier eigentlich schnell sein sollte, weil es Gras ist.
Genau, den wollte ich auch gerade anbringen. Also Nick Kyrgios wäre so einer, der würde natürlich auch profitieren von dem schnelleren, noch schnelleren Rasen. Und bin ich auch der Meinung, es darf wieder schneller werden, aber ey, Rasen bleibt zeitgemäß für immer.
Wenn du mit dem Experten gesprochen hast, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch Teil des Gesprächs war oder ob du davon Ahnung hast, könnte man das eigentlich innerhalb von einem Jahr ändern? Also durch eine veränderte Rasenmischung und zack, ist das Ding wieder schneller?
Ja, es ist nicht nur die Rasenmischung, es kommt dann aufs Mähen an etc. pp. Also tatsächlich habe ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und nicht zum ersten Mal mit einem Greenkeeper, mit einem Chef-Greenkeeper gesprochen. Auch in Stuttgart habe ich mich mal länger unterhalten. Das ist alles machbar. Ein Jahr ist fast ein bisschen zu kurz, weil man natürlich auch da langsam Anpassungen vornehmen will, aber ist alles möglich. Übrigens noch eine Sache zu dem Gespräch, was mir am meisten hängen geblieben ist. Ich habe ihn zu den veränderten Bedingungen durch den Klimawandel befragt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und da hat er auch gesagt, dass das sie für große Probleme stellt. Also, dass sie zum Beispiel viel zu feuchte Frühjahre haben und dass der frühe Sommer viel zu trocken ist. In diesem Jahr war es nicht der Fall, habe ich vorhin erklärt, dass sie gut Regen hatten und nicht zu heiße Tage vor den Championships. Aber das ändert sich immer mehr. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, 2019 war die Diskussion nämlich genau andersrum. Alles viel zu trocken, da ist keiner ausgerutscht. Aber da war dafür halt auch hinten der Belag schon nach ein, zwei Tagen gänzlich weggefühlt. Also die haben mit großen Widerständen zu kämpfen und müssen sich nun natürlich immer wieder darauf anpassen, was die Natur mit ihnen macht. Und in Zukunft wird das noch schwieriger werden mit dem Klimawandel.
Sehr interessant, Moritz. Ich habe noch nie mit einem Greenkeeper gesprochen. Ich muss das wohl mal nachholen. Aber das jetzt auch gerade das Thema Klimawandel ist natürlich so omnipräsent. Das hätte ich jetzt aber da gar nicht verbunden, aber macht total Sinn. Danke für deine Expertise auf dem Gebiet. Ich glaube, da denken gerade jetzt einige neu drüber nach. Wir machen weiter, auch mit einer der meistgestellten Fragen, glaube ich, in dieser Zeit. Hast du dich auch schon hundertprozentig damit beschäftigt dieses Jahr? Patreon Lukas Kluba möchte wissen, was wir vom jetzt abgeschafften Middle Sunday halten.
Oh, ja.
Er findet die Tradition gut.
Oh, ja. Finde ich deswegen spannend, weil ich eigentlich dachte, dass es vor allem für die Fans zu Hause ein Vorteil ist, Sonntag frei haben und dann aber einen vollen Tennistag erleben zu können. Das ist natürlich schon was Besonderes. Und genau das gab es am Middle Sunday bisher noch nicht. Ich übrigens bin dann auf deiner Seite, auch ich, also des Hörers, auch ich bin großer Verfechter dieser Tradition aus vielerlei Gründen. Also selbst hier vor Ort zu sein, ist dieser Sonntag was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr die Story auf Instagram von Roger Federer gesehen habt. Es ist immer der ruhige Sonntag. Also auch als Journalist können wir natürlich auf die Anlage. Wir arbeiten meist nicht, aber ich nehme mir die Zeit und gehe dann über die Anlage, weil kein anderer da ist. Niemand. Es ist ruhig. Man kann überall hin, einmal in den Center Court gucken, in eine leere Anlage. Das ist was sehr Besonderes. Und nicht nur für uns Journalisten, sondern, wie wir von Federer erfahren haben, auch für die Sportler. Angelique Kerber sieht das übrigens ganz genauso. Plus, was für mich noch ausschlaggebender ist, ich durfte einmal den People's Sunday erleben, 2016. Da nämlich hat so geregnet, dass sie sonntags doch die Pforten aufgesperrt haben, weil sie die Matches sonst nicht durchbekommen hätten. Und das Besondere an dem Tag...
Hat damals auch gespielt, ne? Gegen Thomas Berdych, glaube ich.
Genau, ja. Und das Besondere an dem Tag ist, die Karten gehen eben nicht an die Sponsoren, sondern kurzfristig in den freien Verkauf. Und dann sind nur Tennisfans da. Also wirklich crazy Tennisfans. Und so eine Stimmung bekommt man nur durch so einen sogenannten People's Sunday, in dem halt das Wetter einen doch dazu drängt, sonntags aufzusperren. Und das wird es in Zukunft, diese besondere Atmosphäre, nicht mehr geben. Also ich werde den Middle Sunday, den spielfreien, garantiert vermissen. Plus, noch größer, daran hängt ja der Manic Monday. Den wird es so auch nicht mehr geben. Alle Achtelfinalpaarungen an einem Tag. Was ist denn das? So ist ja der schönste Tennistag im Jahr eigentlich. Und den wird es in Zukunft leider so nicht mehr geben.
Ich muss sagen, ich hatte eigentlich gar keine Meinung dazu. Also es ist ein bisschen ironisch, wenn du sagst, da sind ja pure Tennisfans, weil ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, da muss man jetzt, glaube ich, auch kein Prophet sein, natürlich auch Marketing und finanzielle Gründe hat, indem dann praktisch die Sponsoren noch einen Tag mehr bedient werden mit TV-Zeiten etc. pp. Und was ich auch noch relativ lustig fand, wo man sagt, so ja, der Sonntag ist ja dann auch ein bisschen entspannter. Ich habe ja erst die Erfahrung von einem Wimbledon-Turnier vor Ort 2018, damals noch fürs Tennismagazin. Und ich war so kaputt, und das war, glaube ich, mein letzter Tag vor der Abreise, weil ich nur 7 Tage da war, dass ich versucht habe, ein bisschen zu schlafen und dann fast den ganzen Sonntag durchgeschrieben habe, weil ich so lange gebraucht habe und gar nicht auf der Anlage war an dem freien Tag und auch nichts für mich machen konnte. Aber das kommt dann vielleicht hoffentlich mit der Erfahrung nach der Pandemie von vor Ort Einsätzen, die dann aber hinfällig sind, weil es den Tag ja so nicht mehr geben wird. Das vielleicht noch so eine Ergänzung. Ja, ansonsten, keine Ahnung. Ich meine, ich weiß nicht, ist das aus Sky-Sicht als Sky-Reporter, ist das dann doch sicher auch gut für euch, oder? Also wenn ein Übertragungstag mehr dazu kommt für Publicity etc., oder liege ich da falsch?
Boah, ganz ehrlich, da habe ich nicht mal, also da habe ich gar keine Ahnung von, wie das ist. Also ich glaube schon, dass wir sonntags da nochmal Zuschauer vor den Fernseher bekommen und dass das dann natürlich gut ist, erstmal für den Sender. Habe ich mir so noch gar nicht die ganz großen Gedanken gemacht. Aber natürlich, die Broadcaster, die sind ein großer Part und die TV-Übertragungsgelder machen so viel aus. Von daher, das spielt eine Riesenrolle. Aber das ist nichts, womit ich mich so wahnsinnig tief beschäftige. Für mich wird es eher interessant, also wenn ich dann im kommenden Jahr wieder hier bin, hoffentlich sein sollte, dann darf ich nur 10 Tage am Stück arbeiten. Also ich brauche einen Tag Pause. Und den Middle Sunday mussten wir frei nehmen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Länger darf man am Stück als Angestellter gar nicht arbeiten, als 10 Tage. Und das wird dann auch schwierig. Welchen Tag nehme ich mir dann frei? Irgendwie den Donnerstag davor oder den Freitag? Mal gucken.
Ich wollte dich gerade fragen, wie du das dann bei den anderen Grand Slams machst, aber die Rechte liegen ja dann bei einem anderen Sender, bei O-Sport, bei den drei Turnieren.
Ja, da könnt ihr mal darauf achten. In Frankreich sind die Arbeitsregelungen noch härter und da ist noch früher eine Pause vorhergesagt. Und wenn die Kollegen von O-Sport vor Ort sind, ich weiß nicht, ob es jemandem mal aufgefallen ist, dann gibt es 2 Tage in dem Turnier, also da bin ich mir ziemlich sicher, wo man Herrn Stach nicht sieht und hört vor der Kamera. Und gleiches gilt dann eben andersrum für Markus Teil, meinetwegen, wenn der mehr die Damen oder die Frauen kommentiert. Ich habe jetzt mal einen Namen rausgenommen. Die kommentieren sonst durch, aber 2 Tage hört man die nicht.
Du hast den richtigen Namen rausgesucht. Markus Teil ist seit 3 Wochen auch Supporter dieses Podcasts.
Und wird Markus, schöne Grüße.
Zuhören. Grüß dich, Markus. Grüße gehen raus. Hoffe, dir geht's gut. Und vielen Dank stellvertretend an dich und alle anderen für den Support. Wir schließen dieses Thema und Anja Richter hat mehrere Fragen geschickt. Ich habe mal 2 rausgeschrieben aus Zeitgründen, liebe Anja. Vielen Dank aber für dein Engagement. Sie ist ein bisschen genervt, Moritz, von dem Thema Platzvergabe und Scheduling während dieses Wimbledon-Turniers. Ihrer Meinung nach wurden zu wenig Spiele auf den großen Plätzen angesetzt und zu späte Ansetzungen, also zeitlich gesehen zu spät am Tag ging es los und fast alle Briten wären auch auf diesen großen Plätzen gekommen. Das war nicht nach ihrem Gusto und sie fragt auch, was wir speziell von dieser Thematik halten.
Katastrophal. Also die Ansetzung in Wimbledon, die macht mich nicht erst seit diesem Jahr verrückt, sondern das Thema kenne ich schon länger. 2019 wurde Angie Kerber, müssten wir jetzt nochmal gucken, aber ihr Erstrundenmatch musste die irgendwo auf 12, vielleicht, oder? Nee, ganz so war es nicht, aber Court 2 oder 3 spielen. Und das als Titelverteidigerin, da habe ich mir nur die Augen, Quatsch, Schwachsinn, da hat sie den Center Court aufgemacht. Es muss ein anderes Jahr gewesen sein, sorry, totaler Schmarrn. Es muss nach ihrem Finale gewesen sein, ihrem ersten Finale. Im Jahr drauf wurde sie dann auf dem Außencourt angesetzt. Also nochmal, muss ich gerade revidieren.
Kein Problem.
Also nach ihrem ersten Finale hier, das sie gegen Serena verloren hat, 2016, wurde sie 2017 auch wirklich mit dem Außencourt angesetzt und eben nicht Center und 1. Und das als Wimbledon-Finalistin. Da habe ich mich damals schon gefragt, was hier eigentlich los ist. Aber in diesem Jahr haben sie es tatsächlich auf die Spitze getrieben. Mit den Briten, wie du sagst, das war sehr, sehr auffällig. Plus auch mit Coco Gauff. Ich meine, das muss man sich vorstellen, Coco Gauff stand zum zweiten Mal in Folge zweiten Mal überhaupt in Wimbledon dabei und dann zum zweiten Mal in der vierten Runde. Und die hat noch nie schlechter als Court 2 gespielt. Und den hat sie auch nur einmal gespielt. Und ansonsten nur Court 1 und Center Court. Ich finde das durchaus problematisch. Wie kommt es dazu? Also A, die Briten und dann Coco Gauff. Das sind die Broadcaster. Da geht es um Einschaltquoten und ja, damit dann wird argumentiert, wie welche großen Courts bekommen die. Und die sind so hoch, auch bei Coco Gauff zum Beispiel, ESPN hat da hohe Einschaltquoten, dass sie dann die großen Courts bekommen. Und danach wird es unter anderem geregelt, nicht ausschließlich, aber darum geht es auch, natürlich noch Weltranglistenpositionen etc. Aber also da ist vieles zu hinterfragen. Ich finde es ganz schwierig. Ich finde es auch schade, dass die großen Namen nicht mehr ein bisschen kleiner angesetzt werden und mal etwas weiter draußen müssen, sondern es ist nur noch Center und Eins. Aber das sehen wir ja nicht nur in Wimbledon so, sondern auch bei den anderen Grand Slams reibt man sich da manchmal die Augen.
Ja, ist sehr gut zusammengefasst. Indirekt, das, was du über Broadcaster und Corey Gauff gesagt hast, hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie ein starkes Management hat, stark aufgebaut worden ist und dann natürlich auch noch selbst schon sehr, sehr erwachsen wirkt und gute Ansichten hat, was alles zu so einer Markenbildung dazu gehört. Aber hätte sie so nicht so ein starkes Management, wäre sie auch nicht so präsent dann beim Broadcaster bei ESPN. Das hängt natürlich auch alles nochmal ein bisschen zusammen. Liebe Anja, ich hoffe, wir konnten dir da auch ein bisschen beistehen. Ich sehe es ähnlich. Auch ein bisschen altbacken. Ich habe es, glaube ich, gesehen bei den Tennisproleten. Ich weiß nicht, wer von den beiden es war. Falls ihr zuhört, Grüße gehen raus. Einer von beiden hatte geschrieben, jedes andere Turnier würde dafür auf den Deckel bekommen und mehr kritisiert werden. Aber bei Wimbledon ist es halt diese Traditionsschiene, die dann immer gefahren wird. Naja. So, ich gucke hier mal auf meinen Zettel. Die letzte Frage, lieber Moritz, ich weiß nicht, ob du der richtige Ansprechpartner dafür bist, ob du dazu überhaupt was sagen kannst. Ich stelle die Frage einfach mal. Silvia Jahnke, stellvertretend für 1-2, die sich gemeldet haben, ob du erklären kannst, warum ihr in Anführungszeichen nur 4 Plätze zeitgleich übertragen könnt und ob es vielleicht in Zukunft mehr der Fall ist, dass auch Doppel und Mix gezeigt werden können.
Also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir in Zukunft noch mehr Feeds, wie das dann bei uns heißt, aufmachen können. Ich glaube, das liegt ganz einfach daran, wie viele Feeds uns zur Verfügung stehen. Also wie viele Sender können wir aufmachen, mit Regie besetzen etc. Also das ist immer ein großes Thema bei uns, das kann ich dazu sagen. Ich habe nicht den ganz riesigen Einblick, außer dass wir als Redaktion immer mehr fordern. Also tatsächlich haben wir ein großes Interesse daran, noch mehr Plätze zu zeigen, aber das ist technisch nicht immer alles so möglich. Und das tut häufig auch weh, es ist schwer zu verkraften aus redaktioneller Sicht und da ärgern wir uns manchmal, aber es ist auch so, dass es teilweise so hinzunehmen ist und Punkt so ein bisschen. Gell? Ja, ich glaube, wenn wir mehr Feeds hätten, würden wir vermutlich erstmal noch weitere attraktive Einzelspiele zeigen, weil die mehr geguckt werden. Aber sollte es dann später vor allem mit deutscher Beteiligung sein, weil da schalten die Zuschauer dann wieder ein, dann würden wir natürlich auch auf Doppel und auf Mixed gehen. Gut, in diesem Jahr hat man einfach auch Pech, dass Kevin Kravitz in seiner zweiten Runde, glaube ich, war es, rausgegangen ist. Der war selber wahnsinnig enttäuscht. Sonst hätten wir natürlich auch von Kravitz mehr übertragen, vor allem wenn es dann tief im Turnier gegangen wäre. Das ist doch logisch, da wären wir dran geblieben. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich weiß gar nicht, wie es im Moment aussieht, aber wir haben ja im Mix noch eine drin. Nee, zwei. Auch Kravitz hat noch im Mix gespielt. Also da werden wir natürlich, wenn die Feeds das hergeben, die sogenannten, die Leitung, dann werden wir das zeigen.
Sehr gut, danke für deine Einschätzung zu diesem sicher nicht einfachen Thema. Damit wären wir mit der zweiten Rubrik durch und ich hatte ja auch aufgerufen, dass nicht nur Fragen gestellt werden können über Wimbledon, spezifische Fragen, sondern auch zu deiner oder meiner Arbeit und es sind tatsächlich ein paar durchaus interessante Fragen reingekommen, mit denen wir diesen Fragen-Podcast beschließen können, lieber Moritz. Ganz allgemein gefragt von Nicolas Möhr via Instagram, der wissen möchte, wenn du nicht gerade im Hotelzimmer eingeschlossen bist, lieber Moritz, wie sieht so ein Alltag an einem Wimbledon-Tag für dich aus? als Journalist, aus journalistischer Sicht.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yanniks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.